ganz pure Anfänger, die gar keine Ahnung haben, was unterscheidet zum Beispiel ein Coach von einem Berater, das Ganze wirr, die beraten häufig sehr viel und denken, ich muss die Lösung haben und hier ist meine Lösung und wenn ich dir die Lösung gegeben habe, dann sollte es dir besser gehen. Das ist aber eher Beratung und der Coach, wie gesagt, der lernt, die richtigen Fragen zu stellen, durch den Prozess zu begleiten, sodass dieser Aha-Moment, diese Erkenntnis bei seinem Gegenüber, also beim Coachie, dann passiert und das sorgt auch für so eine nachhaltige Veränderung.
Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam erfolgreich selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Und surprise, heute ist nicht Simon am Start, sondern wir machen ein Team-Takeover. Und zwar bin ich Amelie am Start und die liebe Mel. Wir können uns ja auch gleich mal kurz vorstellen, würde ich sagen. Willst du beginnen oder soll ich einfach mal starten mit einer kurzen Vorstellung, Mel?
Ich kann gerne anfangen. Also hi, ich bin Mel aus dem Isle of Mind Team. Ich arbeite gruppenübergreifend in allen Programmen von Isle of Mind oder soweit alle Programme, ja. Vor allen Dingen als Mindset-Coach und habe auch unsere Coaching-Ausbildung entwickelt und bin auch dort Haupttrainerin der Coaching-Ausbildung. Als Hintergrund vielleicht kurz zu mir. Ich habe Psychologie studiert, aber auch Mathe, war dann in der Unternehmensberatung, bevor ich mich entschlossen habe, mir doch noch meine Approbation als Psychotherapeutin zu holen und arbeite nun bei Isle of Mind und habe auch selbst Lumera Health gegründet. Wir sind ein Unternehmen, wo wir Leute auffangen, die in einer Krise oder Orientierungsphase stecken, Unterstützung brauchen, aber gerade keinen Therapieplatz finden. Das vielleicht kurz zu mir. Und wie gesagt, bei Isle of Mind bin ich hauptverantwortlich für die Coaching-Ausbildung und Mindset-Coach.
Voll cool, danke dir, Mel. Ich werde meine Vorstellung ein bisschen kürzer halten. Ich interviewe nämlich heute Mel. Das heißt, es geht nicht so sehr um mich, aber ich sage trotzdem ein paar Worte, damit man einfach weiß, wer da so sitzt. Und zwar, genau, ich bin Amelie. Ich bin jetzt seit 3 Jahren fast im Isle of Mind Team und ich bin bei uns zum Teil im Marketing zuständig für einige Themen und zum anderen Teil für unsere Finanzen mittlerweile. Und genau, ich glaube, dabei belasse ich es auch kurz. Ich bin die Interviewerin. Denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, das sich eben auch um das Thema Coaching dreht. Deswegen ist auch Mel heute hier, weil sie da einfach die absolute Spezialistin ist. Und wir schnappen uns eine ganz, ganz spannende Frage, die auch super wichtig ist in meinen Augen. Denn was macht denn einen guten Coach aus und wie kann ich, wenn ich ein Coach bin, vielleicht sogar noch ein besserer Coach werden? Genau.
Mhm. Ja. Also ich würde mal bei den Eigenschaften anfangen, die so ein Coach erfolgreich machen, in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, erfolgreiche Coaches wissen, wer sie selbst sind und auch wofür sie stehen. Das zieht automatisch die richtigen Klientinnen an. Das ist auch so das Typische, was Simon immer sagt. Wenn du jetzt die Wahl hast, zu einem Restaurant zu gehen und du hast total Lust auf Pizza, dann suchst du dir die Pizzeria raus und nicht das Sushi-Restaurant oder dann auch nicht das Restaurant um die Ecke, was Sushi, Burger und Pizza anbietet, sondern im besten Fall dann Spezialisten. So, und ich glaube, das ist wirklich den ersten Punkt, den man gerade als Coach verstehen darf. Du musst nicht für alles ein Spezialist sein und du musst auch nicht für alles ein Coach sein, auch wenn man natürlich sagt, Coaches sind Prozessbegleiter oder verantwortlich für den Prozess. Auch als Coach, wenn du Coaching-Skills lernst, solltest du dich trotzdem auch in einer Expertise erstmal spezialisieren und sagen, dafür stehe ich. Dann solltest du deine Werte auch klar ziehen. Also du solltest wissen, was ist dir wichtig, um dann auch die richtigen Kunden anzuziehen, mit denen du durch die du dann auch eine Leichtigkeit kriegen kannst, weil es ist natürlich auch viel macht die Wellenlänge aus zwischen Coach und Coachee. Also Coachee ist derjenige, der gecoacht wird. Dann glaube ich noch sehr an Transparenz und Ehrlichkeit. Also man sollte nicht so tun, als ob man eben Experte für alles ist, sondern glaubwürdig sein und auch seine Grenzen kennen und auch mal transparent sagen, jetzt gerade weiß ich da nicht so weiter oder irgendwie seine Grenzen ziehen können. Wenn zum Beispiel man das Gefühl hat, okay, es geht eher in eine therapeutische Richtung, dann da auch wirklich offen dazu stehen und sagen, guck mal, hier aus meinem Netzwerk, ich würde dir den und den empfehlen. Wir können trotzdem vielleicht weiterarbeiten, aber ja, das sind so für mich ganz wichtige Punkte. Also Selbstkenntnis, wissen, wofür man steht, welche Leute man begleiten möchte. Es gibt so einen Spruch, wenn du zu allen Leuten redest, dann redest du zu keinem, also dann sprichst du niemanden. Deine Werte klar ziehen, Transparenz und Ehrlichkeit leben und als fünften Punkt vielleicht noch empathisch sein. Also Empathie, du solltest schon eine gewisse Portion an Empathie mitbringen. Empathie ist auch übrigens was man lernen kann. Also viele Leute denken ja, okay, das ist Genetik, entweder sind Leute empathischer oder nicht so empathisch. Nee, das wird trainiert, das wird von Kindesbeinen an auch trainiert. Und auch Empathie, wie kann man denn, oder was bedeutet Empathie überhaupt? Empathie bedeutet, dass man sich ja in den anderen hineinversetzen kann. Und wie geht das bestenfalls? Indem man dem anderen auch zuhört. Und darum geht es im Coaching, dass man lernt, die richtigen Fragen zu stellen und sich auf die Insel des anderen mal zu beamen und versuchen, aus seinen Augen das Ganze zu sehen. Und darum geht es vor allen Dingen auch. Und das kann man schon auch lernen oder trainieren, weiter trainieren. Und das ist ein wichtiger Teil.
Wow, das wusste ich noch nicht. Das ist auch für mich gerade voll der Aha-Moment, dass man Empathie auch lernen kann. Ich dachte nämlich auch, dass das einem entweder liegt oder man eher ein Mensch ist, der nicht so empathisch ist. Aber dass es machbar ist, das zu lernen, das ist sehr, sehr spannend. Cool, dass du das gesagt hast. Und wie siehst du das? Wie wichtig ist dann Empathie zum Beispiel im Vergleich zum Thema Methodik? Wie würdest du das gegenüberstellen und einschätzen?
Also erstmal, natürlich gibt es Tendenzen. Also deswegen verstehe ich jeden, der hier zuhört und sagt, ach ja, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, es gibt empathischere Menschen und nicht so empathische Menschen. Und klar, da gibt es auch genetische Dispositionen. Also zum Beispiel auch, wenn man autistischen, also Leute, die im autistischen Spektrum sind, da kann es sein, dass Empathie, diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, nicht so gegeben ist und dann auch nur bis zu einem gewissen Grad ausgeweitet werden kann. Mhm. Das ist ja jetzt auch wieder ein Krankheitsbild, Autismus, wobei ich finde, mag das eh nicht so von Krankheit sehen, weil diese Leute haben ja auch häufig ganz große Begabung wieder andersrum. Was einfach wichtig zu verstehen ist, unser Gehirn ist plastisch. Das bedeutet, es kann sich auch immer wieder anpassen. Und ich glaube, das unterschätzen wir in unserer heutigen Welt sowieso, dass unser Gehirn, wir können uns an so viele Dinge anpassen und da sich das auch selbst zutrauen. Also wenn man jetzt denkt, okay, ich bin vielleicht nicht so gut da drin, Verständnis aufzubringen oder Empathie für meinen Partner zu haben oder sowas, da gibt's Tricks und Tools und Dinge, wo man dranbleiben kann. Also das vielleicht nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, warum es sich überrascht. Wahrscheinlich wird es vielen Leuten so gehen, dass sie das überrascht. Und zu deiner Frage, wie wichtig ist Empathie versus Methodik? Habe ich richtig verstanden?
Genau, ja.
Da würde ich schon sagen, Empathie ist so das Herzstück. Methodik ist zwar auch wichtig, gerade für Anfänger. Also wenn man noch nicht so richtig weiß, okay, was macht ein Coach überhaupt? Wie bringe ich denn andere wirklich nachhaltig zu einer Veränderung? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Kniff, ne? Beratung, das, wenn man andere Leute berät, dann das hat auch seine Vorteile, aber diese nachhaltige innere Veränderung, dafür braucht man Empathie und auch Methodik gekoppelt. Aber ohne Empathie wirkt die Methodik häufig wie so eine Schablone, die man jemand anderem überstülpt. Also viele Menschen spüren das sofort, wenn du ihnen einfach nur so eine Technik draufklatscht. Ja, und das ist, mit Empathie öffnen sich Menschen überhaupt erst. Erst wenn du das Gefühl hast, ich höre dir richtig zu oder in dem Fall jetzt, ich habe das Gefühl, du hörst mir zu, dann fällt es mir auch leichter, mich zu öffnen, zu reden, meine Gedanken zu teilen, als wenn du jetzt einfach nur stupide eine Frage nach der anderen. Ja. Also schon, du gehst mit mir mit und das gibt mir einfach natürlich dann auch ein gutes Gefühl und das geht uns allen Menschen so. Und deswegen sage ich ganz häufig, Methodik ist so das Werkzeug, was man schon auch braucht oder was es einfach auch leichter machen kann. Du kannst natürlich auch probieren, ein Schloss aufzubrechen, nur mit deinen bloßen Händen, aber mit einem Werkzeug funktioniert es meistens besser und die Empathie ist dann die Hand, die es führt. Also Empathie ist dann quasi derjenige, der gelernt hat, das Spiel, benutze ich das Werkzeug, um die Tür schneller aufzubrechen.
Genau, das dachte ich mir jetzt auch. Die Empathie ist irgendwo dann auch die Hilfe dabei, die richtige Methodik auszuwählen, wahrscheinlich schlussendlich. Oder dass man auch erkennt, in welcher Situation man welche Methodik dann anwenden kann und so weiter.
Ja, oder auch wirklich dieses Gespür zu haben für dein Gegenüber und Methodik auch anzupassen auf dein Gegenüber.
Genau.
Also viele Leute fragen mich auch, okay, was für Methodiken nutzt du? Und klar, da habe ich Standardmethodiken, die wir ja auch beibringen in der Coaching-Ausbildung. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich wirklich bei keinem einzigen Klienten das genauso mache wie beim anderen. Weil jeder so ein Stück weit dann doch unterschiedlich ist. Es gibt Psychodynamiken und anhand deren Psychodynamiken, die ich dann im Kopf habe, stelle ich auch meine Fragen, um dahinter zu kommen, was könnte dahinter liegen, aber auch mein Gegenüber zur Erkenntnis zu bringen. Und wenn wir das verstanden haben, woran liegt's, dann kann man eben dann mit Methodiken weitermachen und die dann aber bestenfalls auch individuell auf dein Gegenüber anpassen. Und dafür brauchst du natürlich ein empathisches Gespür und empathische Hand, die das Ganze führt.
Ja, das ergibt total Sinn. Super interessant. Und würdest du sagen, das unterscheidet irgendwo dann auch einen Anfänger vom Profi oder was unterscheidet auch einen Anfänger vom Profi? Passt es dann da auch zusammen mit dem, was du gesagt hast oder wie würdest du das einordnen?
Ja, also Anfänger, gerade in der Coaching-Ausbildung merke ich, dass Leute, die bei uns reinkommen, die orientieren sich sehr stark an den Methoden, ne, und wollen dann alles richtig machen auch und halten sich auch an den Methoden fest. Und das ist auch was ganz Menschliches, was ganz Normales. Wenn wir unsicher sind, dann suchen wir uns Halt. Wir versuchen uns irgendwo festzuhalten. Ne? Das ist so was ganz Intuitives, was wir Menschen haben, was auch nichts Schlechtes ist. Und das ist auch okay am Anfang, aber daran merkst du häufig auch Anfänger. Also ganz pure Anfänger, die gar keine Ahnung haben, was unterscheidet zum Beispiel ein Coach von einem Berater, dass das Ganze wird, die beraten häufig sehr viel und denken, ich muss die Lösung haben und hier ist meine Lösung und wenn ich dir die Lösung gegeben habe, dann sollte es dir besser gehen. Das ist aber eher Beratung und der Coach, wie gesagt, der lernt, die richtigen Fragen zu stellen, durch den Prozess zu begleiten, sodass dieser Aha-Moment, diese Erkenntnis bei seinem Gegenüber, also beim Coachee dann passiert. Und das sorgt auch für so eine nachhaltige Veränderung. Und da, das passt perfekt, Amelie, diese Methoden, daran halten sich Anfänger häufig fest. Und ist das okay? Da wird man besser durchs Üben mit. Also Profis, würde ich sagen, sind flexibler, vertrauen auch noch irgendwann mehr auf ihr Gespür. Und vor allem stellen sie dann auch immer mal wieder gute Fragen, statt eben schnelle Antworten liefern zu wollen. Also viele unserer unsere Auszubildenden sitzen am Anfang viel so vorm Laptop zum Beispiel, ne? Also so sehr nah am Laptop und so, ja, und ich muss dir jetzt was geben. Es ist ja, ne, du hast mich gebucht, ich muss dir was geben. Und ich glaube, das erste ist vielleicht auch schon ein kleiner Trick, den ich hier an der Stelle mitgeben kann, ist so dieses, gerade am Anfang, wenn du am Anfang Coaches begleitest, brauchst du auch eine gute Auftrags- und Zielklärung. Das heißt, du weißt ja fast noch gar nichts von deinem Gegenüber. Das heißt, du lehnst dich erstmal zurück, hast vielleicht dann für den Anfang, das ist auch völlig fein, erstmal so eine Liste parat. Da gibt es eben verschiedene Methodiken, so wie das Coaching-Haus oder die Grow-Methode, wo man eben dann Fragen stehen hat, offene W-Fragen bestenfalls und sich an denen so ein bisschen entlanghangeln kann, auch an gewissen Strukturen entlanghangeln kann, aber eben immer mit dem Ziel, nicht eine Frage nach der anderen zu stellen, sondern wirklich dann auch durch die Fragen Antworten zu bekommen, wirklich zuzuhören, wahrhaft zuzuhören, um eben so auf die Insel deines Gegenübers zu kommen und wirklich zu verstehen. Das ist so der erste Schritt. Da musst du keine Antworten liefern, sondern dich erstmal zurücklehnen und Fragen stellen und einfach neugierig sein.
Ja, spannend. Ich stelle mir das auch so vor, wenn ich jetzt Anfänger wäre und gerade die Coaching-Ausbildung starten würde, dass ich genauso wäre. Aber es ist auch nur menschlich und mit der Zeit, mit der Erfahrung kommt dann auch einfach so mehr die Sicherheit und die Expertise. Ja, würdest du sagen, das ist auch so eine typische Stolperfalle am Anfang, dass man da zum Beispiel noch nicht so richtig weiß, wie man reinstartet und dass eben sowas, was du gerade genannt hast, einem das nimmt und
Ja, schon. Und da auch, um euch eine Erklärung zu geben, weil ich bin ein Fan auch davon, erstmal die Erklärung zu liefern. Wir werden in Schulen trainiert, Antworten zu liefern. Also wer hat die besten Noten bekommen? Lehrer stellt eine Frage, der sich meldet und immer die perfekte, beste Antwort parat hat. Ja? Also das ist so ein Coaching dreht das Ganze um. Es geht darum, Fragen zu stellen, die beim Gegenüber wirklich etwas in Bewegung bringen. Und mit dieser Haltung nicht sofort eine Lösung parat zu haben, sondern den Prozess zu öffnen, das ist so der entscheidende Unterschied auch. Und jetzt hören vielleicht manche zu und denken sich, ja, das ist ja easy. Kann ich direkt auch selbst lernen. Aber so easy ist es meistens gar nicht. Und vor allen Dingen, wir müssen es trainieren. Ja, also das nur jetzt so zu hören und so eine Erkenntnis zu haben. Wie oft sitzen wir vorm Fernseher oder sehen Profisportler irgendwelche krassen Stunts machen und denken uns, oh ja, sieht ja eigentlich ganz leicht aus.
Ja.
Aber selbst dafür müsste man ja wirklich auf die Laufbahn gehen, wenn man zum Beispiel Leichtathleten anschaut und selbst trainieren. Ne? Und darum, genau das Gleiche ist es bei Coaching auch und bei diesem Thema Fragen stellen. Wir dürfen wieder lernen, Fragen zu stellen. Und es gibt schon auch gute Fragen versus nicht so gute Fragen.
Ja, ja. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen wahrscheinlich inner Ego oder so. Also ich lese solche Dinge auch manchmal, dass man sich dann ein bisschen selbst überschätzt, aber eigentlich ist man es wahrscheinlich gar nicht gewöhnt, solche Fragen zu stellen und die dann auch einzuordnen im Alltag. Deswegen ja, kann ich mir echt gut vorstellen, dass man sich da ein bisschen schulen darf und gewöhnen darf. Ja, was würdest du sagen, sind sonst noch so typische Stolperfallen bei neuen Coaches, abgesehen davon?
Ich habe jetzt gesagt, stark an den Methoden festhalten. Also wie gesagt, gleichzeitig will ich euch auch, das ist okay am Anfang. Ja, also wie sollt ihr, das sind ganz normale Lernprozesse bei Menschen, dass man am Anfang eben jetzt sich erstmal auf eine Theorie stützt und guckt, okay, wie funktioniert's? Und dann versucht das so ein bisschen nachzumachen. Wir leben von Vorbildern auch ein Stück weit und dementsprechend dann auch von Methoden, die wir vorbildlich vorgelegt bekommen, um dann irgendwann mit der Zeit was Eigenes draus zu machen. Das heißt also auch eine typische Stolperfalle ist wirklich auch sich nicht die Hilfe zu holen von jemand anderem. Also wir lernen voneinander. Wir Menschen lernen voneinander, das von Kindesbeinen an, aber auch weiter im Erwachsenenalter. Und wenn wir etwas Neues lernen wollen, dann sollten wir uns Leute auch holen, die uns da durchguiden können und uns
also
zeigen.
Auch
und Feedback geben auch vor allen Dingen, weil man nicht
auch
immer
als Coach meinst du, oder? Also selbst wenn du sozusagen schon dich Coach nennen darfst und willst, dir trotzdem, oder was heißt trotzdem, aber vielleicht auch gerade deswegen, ist sich noch Support zu holen und sich weiterzubilden und Unterstützung.
100%, das finde ich auch ist so schwierig. Bei uns ist ja der Begriff Coach, in Deutschland ist das nicht geschützt. Mhm. Wenn du Psychotherapeut bist mit Approbation, dann musst du, um deine Approbation zu behalten, musst du Punkte abarbeiten. Also du musst so und so viele Weiterbildungen machen in gewissen Abständen und auch während du in Ausbildung bist sowieso, da hast du noch viel, viel mehr Supervision, was ja auch total Sinn macht, weil du am Anfang eben noch unsicher bist. Und das finde ich wirklich schwierig bei Coaches in Deutschland, dass das so gar nicht geschützt ist, A und B, dass man wirklich dann nichts vorgeschrieben bekommt. Und ich denke mir immer, ja toll, Psychotherapeuten verlieren ihre Approbation, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Coaches, wenn sie Mist bauen, verlieren gar nichts, außer dass sie vielleicht keine Kunden bekommen. Ne? Also das ist schon so ein bisschen tricky. Deswegen wäre schon auch mein Rat an euch, holt euch Supervisoren, holt euch Leute, die auch mal eure eigenen blinden Flecken spiegeln, weil das können wir nicht selbst. Das funktioniert meistens nicht. Mhm. Und nur bis zu einem gewissen Grad, sagen wir es so.
Ja, das ist schon ein krasses Thema, was das Coaching betrifft, finde ich auch. Also Glaubwürdigkeit, die das dann auch irgendwo mit sich bringt, das ganze Thema, das du gerade angeschnitten hattest. Was würdest du denn sagen, macht einen Coach glaubwürdig? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Suche bin nach einem Coach, dann weiß ich ja nicht, ob der sich Supervision sucht. Und also woran erkenne ich einen guten Coach, wenn ich mich da jetzt noch nicht so auskenne? Und wie kann ich auch als Coach daran arbeiten oder das nach außen präsentieren, sodass es mich glaubwürdig macht und ich auch glaubwürdig bin, also nicht nur glaubwürdig wirke. Genau.
Super Frage. Ich finde es echt tricky heutzutage, weil viele haben erkannt, dass Marketing das A und O ist. Ne? Und auch wenn man sich zum Beispiel LinkedIn-Profile anguckt, boah, da kriege ich auch die Krise, weil natürlich jeder versucht, sich irgendwie das Bestmöglichste rauszuholen. Dann wird das so ein Staffellauf. Ne? Der eine setzt da noch was oben drauf und der andere da. Deswegen würde ich fast sagen, nehmt euch den Druck. Oder auch da holt euch Profis an die Hand, die wissen, wie Marketing funktioniert, weil wirklich viele Leute das inzwischen wissen, wie Marketing funktioniert. Aber dann auch zum einen als Coachee, wenn ich einen Coach suche, aber auch genau andersrum, wenn ich Coachees suche und mich frage, wie kann ich glaubwürdig wirken als Coach, setzt die Menschen in den Mittelpunkt. Also geht in Gespräche, also erkundigt euch, das machen ja eh die meisten Leute, ne? Wenn du jetzt Coachee bist und jemanden suchst oder Hilfe brauchst, dann erkundigst du dich meistens. Viel läuft auch heutzutage doch auch noch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man sagen, oder eben Social Media, weil man da ein Gespür kriegt, wer ist die Person? Also da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, den wir gesagt haben. Verstellt euch nicht, sondern seid die Person, die ihr seid. Ihr wollt gar nicht die Kunden anziehen, die total gegen eure Werte sprechen. Also ich glaube, das macht Isle of Mind auch so erfolgreich. Und wir haben so viele happy Kunden und glückliche Kunden, die uns wirklich dankbar sind, weil ich glaube, Marketing und Sales macht einen unglaublich guten Job am Anfang, die Leute auch rauszufiltern. Das glaubt man uns häufig immer gar nicht, dieses, dass wir Leute ausfiltern. Aber doch, natürlich, wir brauchen homogene Gruppen. Wir arbeiten ja auch viel in Gruppen.
Und ja, das passiert auch viel automatisch, glaube ich. Sorry, dass ich jetzt reingreite, aber ja, ich glaube da schon auch sehr stark daran, dass man irgendwo das anzieht, was man auch ausstrahlt und was man selbst ist. Und das kann man irgendwo dann auch nur richtig gut, wenn man weiß, wer man selbst ist wahrscheinlich und wer man sein will und was man ausstrahlen möchte auch.
100%. Ja. Deswegen wählen wir auch den Weg, den wir wählen. Und das ist eben das Glaubwürdigkeit. Wie kann ich glaubwürdig sein, indem du nichts vormachst, was du nicht bist? Punkt. Weder auf deiner Website noch dann in Gesprächen und insgesamt dann auch, wenn du in Gespräche reingehst, wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und auch da dich nicht verstellen, transparent sein, wenn du deine Grenzen kennst. Das kommt viel besser rüber, als wenn man irgendwie sich versucht, als den besten Experten darzustellen.
Mhm. Ja, das klingt sehr nachvollziehbar. Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, auch aus meiner Zeit, als ich mal Coaching in Anspruch genommen habe als Coachie. Was würdest du denn sagen, wie erkennt man denn eigentlich so wirklich, ob ein Coach richtige Ergebnisse liefert? Weil manchmal geht man vielleicht auch aus einer Sitzung raus und denkt so, ach, das war jetzt irgendwie ganz cool so, aber was sind denn eigentlich wirkliche Ergebnisse? Und wie erkenne ich das, wenn ich mich coachen lasse? Oder auch als Coach, um das zu wissen, ja.
Also erstmal als Coach, um das zu wissen, wenn dein Coachie von Veränderungen im Alltag spricht, also nicht nur von guten Gesprächen, danke fürs gute Gespräch, sondern dir dann auch, solche Gespräche wirken häufig nach. Und es ist wie fast immer ein Prozess und der Prozess ist meistens nicht geradlinig nach oben, sondern auch da, es geht in Kurven. Und die Dinge nicht persönlich nehmen als Coach, wenn man am Anfang merkt, okay, das braucht vielleicht ein bisschen oder es geht vielleicht auch immer wieder mal nach unten. Aber tendenziell, wenn so kleine Veränderungen im Alltag da sind und man Fortschritte im Verhalten sieht, in Entscheidungen, eine Klarheit, eine innere Haltung, die sich Stück für Stück vielleicht auch verändert, dann ist man gut. Plus, was ganz wichtig ist hier an der Stelle, ein guter Coach macht sich im Idealfall überflüssig, weil der Coachie selbst wieder in seine Kraft kommt. Also wenn du das Gefühl hast, du musst ewig mit einem Coach irgendwie reden, das kann natürlich dein freier Wille sein, deine freie Entscheidung, weil das Leben ja auch nicht geradlinig geht. Also es gibt Leute, die haben einen Coach an der Seite und gehen da immer wieder hin und das ist fein, aber nicht in diesen Paketpreisen, also dass man sagt, ich begleite dich für immer irgendwie alle, also ja, oder was ich halt immer merke, sind so diese Paketsachen, die dann weiß ich nicht, wie viele 1.000 Euro kosten und danach folgt dann noch ein Paket, sonst kommst du nicht weiter und so weiter und so fort. Also das vielleicht eher nicht, sondern im Idealfall irgendwann solltest du, dein Ziel als Coach sollte ja sein, dass dein Gegenüber eigenständig wird und auch besser geht ab einem gewissen Zeitpunkt. Und bei mir ist es häufig so, um da vielleicht nochmal aus dem Praktischen oder aus der Praxis zu sprechen, dass auch bei mir immer wieder Coaches kommen oder Klienten kommen, auch teilweise dann nach 2 Jahren, wenn ich die Leute nicht mehr gesehen habe, wenn dann wieder neue Sachen da sind. Also dementsprechend habe ich auch Leute, die ich jetzt schon echt seit Jahren begleite und gleichzeitig aber halt nicht mit dieser Intention, ich verkaufe Paketpreise, sondern wirklich auch dieses Punktuelle. Du kannst kommen, wenn du Hilfe brauchst. Wenn es dir jetzt phasenweise wieder gut geht, ist doch super, dann machen wir eine Pause. Aber gleichzeitig ist es immer die Entscheidung des Coaches. Also ich glaube, da ist vielleicht noch ein Stichwort Druck. Wenn ihr das Gefühl habt, ich bekomme Druck von meinem Gegenüber, also von meinem Coach, dann hört da nochmal in euch rein. Das kann auch ein eigenes Thema manchmal sein, aber wenn das zu lange so ist, dann wird es schwierig. Oder ich hatte jetzt letztens wieder eine Nachricht von einer Klientin bekommen, die ist in Paartherapie gegangen, weil ich bin kein Paartherapeut. Und die meinte auch zu mir, boah, irgendwie hätte ich dich mal fragen sollen vorher. Ich hatte das Gefühl, die kam nie vorbereitet, hat irgendwie mehr so die Stunden abgesessen und irgendwie ist nichts vorangegangen. Und das merkst du dann auch nach ein paar Sitzungen. Ich glaube, bei ihr und ihrem Partner waren es jetzt 4, hat sie mich nochmal gefragt nach guten Paartherapeuten. Und da, vielleicht ist das noch der letzte Punkt, auch Glaubwürdigkeit und gute Ergebnisse, Netzwerk. Also wenn du im Netzwerk auch unter anderem erfolgreichen Coaches bist oder Psychotherapeuten, Heilpraktikern, also wenn die Leute Netzwerk haben, sich gegenseitig auch helfen, die Klienten zu übergeben, wenn man eben an eine Grenze angekommen ist, weil keiner kann alles. Auch die bestausgebildeten Leute haben irgendwann so ihre Expertisefelder Und genau, also da, wie erkennt man, ob ein Coach wirklich Ergebnisse liefert? Ihr merkt das als Coachie bei euch selbst ab einer gewissen Zeit, wenn ihr euch unsicher seid, sprecht mit einer zweiten Person. Und als Coachie, wie merke ich das? Ich glaube, das ist sehr individuell, oder? Wie war das bei dir, Amelie, als du einen Coach hattest? Hat sich was verändert bei dir? Wie hast du das gemerkt?
Also viele Dinge, die du gerade genannt hast, kann ich abhaken. Das heißt, meine Coach hat da auf jeden Fall gute Ergebnisse mit mir erarbeitet oder geliefert. Ich habe das eher intuitiv natürlich dann in der Zeit empfunden, aber gleichzeitig kann ich jetzt rückblickend sagen, ja, okay, das war dann schon wirklich so und sie hat da einige Dinge auf jeden Fall sehr gut gemacht und ich habe mich dann auch auf natürliche Art und Weise gelöst, aber habe eben auch immer noch die Möglichkeit, auf sie zuzukommen, sollte es mal punktuell, wie du gesagt hast, Themen geben. Also das kann ich alles genau so verstehen, wie du es gesagt hast und ja, fand ich auch nochmal sehr interessant zu hören, rückblickend auch für mich, ja.
Schön.
Ja, cool. Ich habe jetzt noch eine Frage mitgebracht, die knüpft hier nicht direkt an, aber ist, denke ich, auf jeden Fall trotzdem was wir besprechen sollten. Und zwar, was würdest du sagen, wie kann man als Coach kontinuierlich besser werden? Du hast ja vorhin schon so ein paar Punkte genannt, eben Supervision und so weiter, aber gibt es da noch was, wo du der Meinung bist, das fehlt noch bisher in unserem Gespräch? Oder fällt dir noch was Zusätzliches ein?
Üben, üben, üben. Auch da, ich glaube, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Also klar, manche Leute gehen, glaube ich, mit der Einstellung rein, okay, wenn man selbst eine Coaching-Ausbildung auf die Beine gestellt hat und selbst das und das erreicht hat, dann ist man schon super. Ich glaube ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, sobald du dich reif fühlst, fängst du an zu faulen. Also ne, also auch Rechte oder sowas. Mhm. Sobald die wirklich komplett reif sind, fangen sie an zu faulen. Und ich finde diesen Spruch so schön und kann ihn auch für mich bestätigen. Ich kriege oder habe unglaublich viel Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob ich das transparent machen darf, Amelie, aber jetzt auch von, als wir in dieses Interview reingegangen sind, die war jetzt ein bisschen nervöser als ich. Und das ist eine Sache, weil ich das jetzt schon öfter gemacht habe und mir denke, oh, kann nichts passieren. Selbst wenn ich irgendwas sage, was irgendwie aneckt, dann ist das so. Dann, und selbst wenn ich irgendwas sage, was Blödsinn ist, dann ist das für mich eine Chance, um zu lernen und nochmal mich zu erkundigen und nochmal reinzugehen und mich zu entschuldigen, vielleicht dann auch in dem Fall, wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte. Ne? Also so in die Richtung, da kann nichts passieren. Und deswegen üben, üben, üben. Supervision haben wir gerade schon gesagt, aber wirklich auch üben in echter Praxis mit Feedback. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Ich mache das ja jetzt schon deutlich länger und habe auch dieses Privileg, dass meine Mutter ja auch Psychotherapeutin ist. Und das hat mir auch immer so einen Vorsprung schon im Psychologiestudium gegeben, vor vielen anderen Leuten. Einfach, weil wir uns ständig ausgetauscht haben, auch teilweise schon in die Praxis mit reingehen konnte, sehen konnte, aber auch selbst schon sehr früh angefangen habe, Coaches zu betreuen, Klienten zu betreuen. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig, echte Praxis mit Feedback. Und wir lernen keinen einzigen Skill, ohne dass wir ihn nicht ständig üben. Wir werden besser in den Dingen, die wir trainieren. Fertig.
Das heißt, auch du übst immer noch.
100%. Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin kein Paartherapeut zum Beispiel. Ich habe mir das auch schon öfter mal überlegt. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter werde. Also es ist ja auch schön, so zu wissen, okay, da ist vielleicht noch was mich interessiert. Da könnte ich vielleicht irgendwann hingehen. Das sollte dich aber nicht aufhalten, anzufangen. Ja, also weil sonst, du kannst nur besser werden, wenn du irgendwie mal anfängst. Und dann kannst du auch erst lernen, okay, was interessiert mich überhaupt? In was für eine Richtung will ich gehen? Und ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die unsere Coaching-Ausbildung besonders macht. Ich bin kein Fan davon, einfach nur in der Coaching-Ausbildung unseren Auszubildenden Methoden hinzuwerfen und zu sagen, hier bitte und jetzt übt mal, sondern wirklich auch zu gucken, was sind denn die Stärken unserer Auszubildenden? Was möchten die? Wie können sie ihre Stärken erweitern? Auch zu erkennen, dass hinter allen Stärken auch Schwächen stecken, Schwächen stecken und man dann auch weiß, wie kann man diese Schwächen ausbalancieren und so. Also da steckt so ein Wahnsinnsprozess hinter und ich glaube, der macht zusammen A, viel mehr Spaß und B, geht er viel schneller und C, glaube ich, wirklich kommt man an seine Grenzen, wenn man es komplett alleine macht. Deswegen, also ich finde das schon sehr essentiell als Coach, eine Ausbildung zu machen irgendwie mit anderen Leuten. Macht schon Sinn.
Würdest du auch sagen, dass das etwas ist, was unsere Ausbildung von anderen Angeboten auf dem Markt unterscheidet, wie wir das angehen?
Ja, also was hauptsächlich unsere Ausbildung unterscheidet, ist, glaube ich, auch sind diese wöchentlichen Calls und auch diese Nahbarkeit. Also wir machen das wirklich sehr individuell und wir sind da. Ich habe manchmal das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell, aber wir gehen wirklich auch als Freunde raus. Ich bin jetzt eingeladen auf einem Geburtstag von einer ehemaligen Auszubildenden und ich gehe da wahrscheinlich auch hin, wenn ich wieder in Deutschland bin. Für mich ist das okay. Manche setzen ihre Grenzen. Das ist auch fein. Also ich kenne auch aus der Psychotherapeut-Welt, sagt man lieber nicht. Aber da denke ich mir immer, auch meine Supervisoren in der Ausbildung als Psychotherapeutin, da kann man auch Freundschaften aufbauen. Klar, solange man noch diese Level hält zwischen, okay, da ist jemand, der mir das wirklich beibringt. Also ich glaube, das ist was uns wirklich unterscheidet, dass wir die Personen dahinter sehen und ihr nicht einfach nur eine Nummer seid mit, du bist Auszubildender 10 und wir haben geliefert, was wir geliefert haben, sondern regelmäßig sehen wir dich auch in den Trainingssessions. Und wir gehen individuell auf dich ein. Du kannst individuell Fragen stellen. Und es ist wirklich diese Regelmäßigkeit, ist vor allen Dingen das, was unsere Coaching-Ausbildung unterscheidet zu anderen Leuten. Ganz viele andere Anbieter haben so Blog-Seminar-mäßig die Sachen gesetzt. Dann hat man zum Beispiel einmal, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, zusätzlich noch, hatte ich einmal im Monat ein Training, also so Blog-Seminar-mäßig halt, einmal im Monat. Es war... Ich habe auch Dinge gelernt, aber es war halt dann, das Wochenende war häufig so überwältigend, war auch schön, das war überhaupt nicht schlecht, das sage ich nicht, aber ich würde sagen, ich merke es in den Prüfungen. Unsere Leute sind durch die weg. Wir hatten letzte Woche Prüfungen, sind so gut. Simon sitzt dann manchmal mit offenem Mund, weil er denkt, boah, sind gut. Ja, also, und klar, das sorgt natürlich dafür, oder dieses regelmäßige Trainieren sorgt dafür, dass die Leute gut werden.
Das ist eine Kontinuität, die dann da reinkommt durch das wöchentliche Training und so. Das, auch wenn, also ich habe zwar selbst keine Coaching-Ausbildung gemacht, aber wenn ich an meine Uni-Zeit zurückdenke und so Blog-Seminare, also ich will das jetzt auch nicht unbedingt super schlecht reden, aber der Vergleich ist einfach was anderes. Also wenn du da wöchentlich eine Vorlesung hast und noch irgendwie die interaktiv ist am besten noch, dann gehst du ganz anders raus aus so einer Veranstaltung, als wie wenn du ja 2 Tage lang durch die Bank weg mit Infos und so weiter dich ja überlädst, auch irgendwo ein Stück weit. Ja.
Und vielleicht da auch nochmal, das ist natürlich Simons Job, so dieses Thema auch Positionierung, auch als Coach, weil klar, als Coach, man lernt, die Fragen zu stellen, auch universelle Fragen, ja, die kann man mit jemandem durchgehen, wenn man Finanzberater ist oder wenn man zum Thema Persönlichkeit coacht, wie auch immer. Aber wir sind auch Fans davon, den Leuten praxisnah beizubringen, wie kann ich denn Beratung und Coaching miteinander verbinden. Also wir bringen in den Trainingssessions schon den Leuten bei, wie coacht man, ohne Antworten zu liefern, weil wir Menschen da oder gerade am Anfang der Ausbildung die Auszubildenden dahin tendieren, Antworten geben zu wollen. Aber am Ende, dass es dann auch okay ist, beides zu vereinen, plus eben auch zu gucken, wer bin ich, was für Stärken habe ich, auf was für ein Thema möchte ich mich am Anfang fokussieren. Und ich glaube, das macht keine andere Coaching-Ausbildung da draußen. Die meisten wirklich dann einfach diese Themen vor, ne? Das sind gute systemische Fragen zum Beispiel. Das sind die Methoden, die man benutzen kann, wenn man zwischen zwei Stühlen sitzt oder eine Entscheidung nicht treffen kann. Also da gibt's Methodiken, aber das dann eben wirklich auch zu individualisieren für dein Thema, für das, was du angehst, damit du am Ende eben auch das Ganze vermarkten kannst und Kunden bekommst. Gerade in der Welt, wo heute irgendwie super viele Leute Coaches sind, das ist auch elementar. Und da ergänzen Simon und ich uns auch extrem gut. Er mit seinem Business auch wirklich helfen, an Leute ranzukommen und ich eben mit dem Thema individuell die Methoden auch anpassen können auf deine Situation, auf das, was du dann später rausbringen möchtest und es auch mit deinen, das, was du jetzt schon hast, zu verknüpfen, weil so läuft Lernen insgesamt auch, ne? Also wir haben Dinge, die wir schon wissen und dann packen wir neue Sachen dazu und so verknüpft es sich auch viel schneller. Also so wird es einfach runder und auch für uns neuronal ist es einfach leichter so und macht mehr Spaß.
Ja. Leichter zu verarbeiten und aufzubauen. Super interessant. Und im Endeffekt kann man ja dann sagen, dass man einerseits lernt, wie man ein guter Coach wird, aber auf der anderen Seite eben auch, dass man nicht nur rausgeht und sich dann denkt, okay, jetzt bin ich Coach, keine Ahnung, wie ich jetzt Leute finde, sondern dass man auch einfach lernt und Hilfe an die Hand bekommt, wie man sich vermarktet und wie man sich überhaupt am Markt positionieren möchte, also um die Frage auch nochmal so abzurunden, was uns unterscheidet von anderen Ausbildungen.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, und dann kommen wir auch schon bald zum Ende unseres Gesprächs. Wie sorgst du denn dafür, dass unsere Kundinnen oder auch andere Kundinnen, die du hast, wirklich dranbleiben und Ergebnisse erzielen? Das kann es natürlich im Rahmen der Coaching-Ausbildung sein, aber kann auch im Rahmen von deinem Coaching, das du gibst, sozusagen sein, wenn das Sinn ergibt. So.
Und da sprichst du auch was, also ich beantworte einfach mal die Frage.
Ja.
Das allererste und das Wichtigste, gerade im Thema Coaching, ist Klarheit über die Ziele schaffen. Das gilt für dich als Coach, wenn ein Coach zu dir kommt und sagt, ich habe das und das Anliegen. Häufig ist das eine Anliegen mit ganz vielen anderen Anliegen verknüpft. Und da dann für zum Beispiel eine Session auch erstmal rauszuarbeiten, man lernt das in der Fachsprache Ziel- und Auftragsklärung. Was ist denn das Ziel für heute? Also erstmal runterzubrechen, okay, was ist vielleicht das Ziel insgesamt? Wofür machst du das vielleicht auch? Also wir Menschen tendieren viel eher dazu, dran zu bleiben, wenn wir ein Warum dahinter haben. Mhm. Eine Vision vielleicht auch. Also das ist auch, deswegen kommt auch positive Psychologie bei uns mit rein. Also wir haben auch positive Psychologie-Elemente, wo wir den Leuten zeigen, okay, wie können Leute Fokus behalten? Und dieses Thema Warum spielt auch so eine ganz große Rolle. Sinn, wofür mache ich das eigentlich? Ich glaube, das kann ja jeder mal für sich überprüfen, der oder die gerade zuhört, zuschaut, wann bin ich wirklich angetrieben, wenn ich weiß, wofür ich es mache und vielleicht auch ein größeres Ziel dahinter habe. Plus, was wir Menschen auch lieber machen, ist, wir können oder viele Menschen tun sich schwer darin, für ein Ziel hinzuarbeiten, was noch ganz weit entfernt ist. Ich nehme jetzt einfach mal Studium. Ja, also so zu wissen, ich mache jetzt das Studium, um in 3 Jahren meinen Bachelor oder 5 Jahren meinen Master zu haben. Also da wäre auch meine Empfehlung, wenn das Studierende hören, sucht euch auch kleinere Unterschritte oder ich mache jetzt zum Beispiel das und das Modul, weil das finde ich spannend. Ich muss es vielleicht auch machen, um am Ende meinen Bachelor zu bekommen, aber die auch klar zu machen, warum mache ich das überhaupt? Und da ist häufig dann auch wieder, wenn nur die Eltern das wollen, dass du zum Beispiel Medizin studierst und nur deswegen machst du es, kommt vielleicht auch mal auf uns zu, dass wir dann nochmal gucken, was so dein Weg ist. Ne?
Dass die Motivation, die einen dann wirklich durchbringt und die einen auch glücklich macht am Ende des Tages, oder?
100%, ja. Oder zumindest auf jeden Fall ist das ein großer Teil. Das heißt, Klarheit für die Ziele schaffen, für ein größeres Ziel, warum, wofür, und das kann man immer weiter treiben. Wofür machst du das? Wofür willst du dich durchsetzen bei deinem Chef? Was bringt dir das? Was willst du dadurch später machen? Und da kann man zum Beispiel gerade mit Eltern, das ist super schön, weil diese häufig am Ende ankommen mit, ich möchte meine Verhaltensmuster nicht an mein Kind weitergeben. Also ich möchte anders werden, und um es eben nicht weiterzugeben, um den Teufelskreis so ein bisschen zu durchbrechen. Das kann so ein Riesen-Warum-Thema sein. Ja, sehr viel bedingungslose Liebe dran geknüpft ist mit dem Kind. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das auch bewusst zu machen, warum bin ich eigentlich hier? Und dann, das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem uns Menschen fällt es schwer, für etwas zu arbeiten, was noch 3 Jahre entfernt ist, kleine Schritte feiern. Ich glaube, das haben wir gerade in Deutschland so vergessen. Feiert euch für die kleinen Schritte. Euer Körper merkt sich das. Und das ist schon auch, für mich ist das auch eine Aufgabe des Coaches. Also für wenn ich einen Coaching-Prozess begleite, stoße ich da immer mal wieder an und frage, und wie hast du dich gefeiert? Und bin dann auch häufig die dann irgendwie, das ist jetzt meine Art, dann auch mitfeiert und überschwänglich ist oder zumindest dem anderen das Gefühl gibt, es wird gesehen. Und das ist ja auch so eine Sache, ein Raum, wo wir uns gesehen fühlen, wo wir das Gefühl haben, da gibt's Leute, die an mich glauben, die mich pushen, weil jeder kommt meine Motivationslöcher. Ja? Also das sind so Sachen. Wie sorgt man dafür, an Klienten dran zu bleiben? Interessiert euch für eure Klienten? Schafft Klarheit über Ziele, Großziele mit einem Warum, aber auch kleine Ziele und da auch ein Warum dran setzen. Ziele für die heutige Session, die dann wieder draufspielen auf das größere Ziel vielleicht auch. Dann aber auch ganz klar Verantwortung beim Coachi lassen. Also verlässlich begleiten, aber die Verantwortung für den Prozess, die hat der Coachi, und das wollte ich dir übrigens vorhin noch sagen, Amelie, als du gesagt hast, dein Coach oder deine Coachin hat damals so einen guten Beitrag geleistet oder hat einen guten Job gemacht, das warst ja auch du. Also wenn du verschlossen gewesen wärst, die Arbeit machst hauptsächlich du, in dem Fall, ja. Das sage ich auch gerne meinen Klienten, das ist so, also vernachlässigt nicht euren Anteil daran. Mhm. Wenn ich nicht mit euch arbeiten möchte, dann funktioniert das nicht. Das hast du ja manchmal in der Therapie, ne? Dass dann irgendwer angeschleppt wird, der muss jetzt in Therapie gehen, weil sonst wird sich von demjenigen getrennt oder sowas.
Ja,
dann
und der will eigentlich gar nicht, oder?
Der will gar nicht. Da sind mir auch die Hände bis zum gewissen Grad gebunden. Und deswegen belasst die Verantwortung beim Coachee und gleichzeitig verlässlich begleiten, immer wieder nachfragen, kleine Schritte mitfeiern, fragen vielleicht auch mal, wenn jemand sich mal länger nicht meldet, ne, wie geht's dir, oder vielleicht auch, wie geht's dir, die Frage vielleicht auch simpler runterbrechen in was war die letzten Wochen los, oder ja, je nach Kontext halt, ne? Ja. Also ich glaube, was mir da extrem hilft, ist wirklich die ehrliche Neugierde an Menschen und auch wirklich wollen, dass sie weiterkommen, aber gleichzeitig auch mit diesem Wissen, die Leute sind für sich selbst verantwortlich, ich aber auch lernen, und diese kleinen Schritte zu feiern. Und das Vertrauen schaffen, dass Rückschritte auch Teil des Prozesses sind. Das hatten wir vorhin schon so kurz einmal angeschnitten, dass das auch okay ist und dass man es vor allen Dingen auch nicht auf sich beziehen sollte als Coach, wenn es vielleicht auch mal Rückschritte gibt. Da hängen viel mehr Faktoren dran. Ja? Also ihr redet vielleicht einmal in der Woche für eine Stunde miteinander oder ein bisschen länger oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Der Mensch geht ja nach draußen und hat so viele verschiedene Faktoren, die ihn oder sie wieder beeinflussen. Dementsprechend Raum halten, da sein, das ist so das Hauptkriterium. Und gleichzeitig hört sich das wieder so leicht an.
Ja, aber es gehört auch irgendwo dazu, glaube ich, je nach Thematik mit Sicherheit auch, dass es auch mal Rückschritte gibt. Geht nicht immer nur bergauf, weil gerade bei komplexeren Themen ist so auch meine Erfahrung. Und klang jetzt so, als würdest du das genauso sehen.
Ja, man hat jetzt auch sich gedacht, dass man ja trotzdem nicht da ist, wo man früher war. Das, auch da spiegeln ist auch ein Teil von einem Coach. Dass du spiegelst, wenn deine Klientin, ich hatte letztens eine Klientin, die gesagt hat, boah, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin jetzt schon wieder und jetzt schon wieder was auf mich reingekasselt. Und gleichzeitig da, und das versuche ich dann auch mit Fragen zu machen, anstatt zu sagen, ja, stimmt doch gar nicht, versuche ich auch mit Fragen eine nachhaltigere Wirkung zu erzielen, indem ich dann frage, okay, spannend, dass du das so siehst. Dann kann man zum Beispiel so Methoden anwenden wie die Timeline, dass man nochmal zurückgeht und sich so Kernpunkte anschaut, wenn sie vor allen Dingen, sie meint, sie hat falsche Entscheidungen getroffen. Dann sind wir mal zurückgegangen und haben die Kernpunkte aufgeschrieben, wo sie meint, falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Da habe ich mit Bodenankern gearbeitet, das heißt, die Klientin steht auf dem Boden, habe Kognition, aber eben auch Emotionen, also wirklich dieses Gefühl nochmal mit dazu geholt, und am Ende kam raus, stimmt, irgendwie bin ich ja gar nicht da, wo früher, also einfach kompletter Switch von und Perspektivwechsel von, ja, stimmt, ja, ich bin nicht da, wo ich früher war, sondern vielleicht fühlt sich's gerade ähnlich an, aber eigentlich fühlt sich's auch nicht genauso an, sondern ich habe mehr Selbstvertrauen, ich habe viel mehr Ressourcen inzwischen, ich habe viel mehr gelernt, mit der Situation umzugehen und so weiter und so fort. Und das sind so schöne Prozesse, die man unglaublich gerne begleite.
Ja. Ja, richtig schön, auch dann den Fortschritt zu sehen mit Sicherheit oder diesen Aha-Moment miterleben zu können. Ja. Ja, Mel, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar, was würdest du denn angehenden Coaches heute mit auf den Weg geben? Gibt es da noch was, was dir wichtig ist und auf dem Herzen liegt, vielleicht auch, bevor wir das Gespräch dann beenden?
Ja, trau dich zu starten. Trau dich zu starten. Ja. Warte nicht, bis du denkst, du bist perfekt ausgebildet. Du wirst nicht an diesen Punkt kommen. Du wirst mit der Zeit mehr Selbstvertrauen kriegen, ganz klar. Aber tendenziell, ich denke auch nicht, ich bin perfekt ausgebildet. Was ist denn Perfektion schon? Ne? Und es ist so dieses Coaching lebt von Begegnung und von Praxis. Und jeder guter Coach wächst mit den Klienten, die er hat. Und dementsprechend wartet nicht. Trau dich. Komm auf uns zu, auch gerne. Also wenn du über unsere Coaching-Ausbildung was wissen möchtest, dann komm auf jeden Fall auf uns zu. Ich glaube, da darf ich an dich überleiten, Amelie. Wie machen die das am besten jetzt hier an der Stelle?
Ja, voll gerne. Also ich werde einmal in die Beschreibung auf jeden Fall einen Link packen, wo nochmal mehr Infos sind, falls man nochmal was nachlesen möchte. Aber ja, komm auch jederzeit einfach voll gerne auf uns zu. Wir bieten auch kostenlose Beratungsgespräche an, völlig unverbindlich, um einfach mal abzuchecken, ob es überhaupt passen würde, und auch gerne nochmal, um mehr Infos einzuholen, wenn Interesse besteht. Und ja, wir freuen uns einfach immer über auch jeden Kontakt, der auf uns zukommt. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Genau. Ja, voll cool. Wir freuen uns.
Cool, dann danke, Amelie.
Ja, danke dir, Mel, für so viele Infos. Ich freue mich jetzt auch richtig, so viel gelernt zu haben und mit ganz vielen neuen Infos rauszugehen, und hoffe, dass es unseren ZuhörerInnen genauso ging. Und ja, einfach vielen Dank, Mel. Und genau, danke fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.